Jesus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Herr, gib uns jetzt dein Wort für unser Herz. Du hast es uns schon oft gegeben. Und gib uns auch ein Herz dann für dein Wort und hilf uns, dass wir danach leben. Amen. Liebe Gemeinde, ich schließe kurz an das an, was ich beim Reformationsgottesdienst am 31. Oktober gesagt habe. Ich habe gesagt, das ist ein guter Anlass, dass wir uns prüfen. Und ich habe dann ein paar Thesen dazu gestellt, an die ich auch heute weiterführend anschließen möchte. Gott führt uns in die Tiefe. Gerade in diesen Zeiten. Warum? Damit wir nicht an der Oberfläche bleiben. Und wenn wir tief schürfen, werden wir Gott auch in der Tiefe finden. Und in die Tiefe gehen bedeutet, sich selbst zu prüfen. Fragen und sich hinterfragen bewirkt Tiefgang. Und das ist etwas, was am Reformationstag durchaus betont werden sollte. Und sich selbst prüfen bedeutet, sich von Gott prüfen lassen. Zum Beispiel mit dem Gebet des Psalmisten, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine und sieh, ob ich auf falschem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Prüfen. Dazu gehört ein zweites und darüber möchte ich heute zunächst sprechen. Beugen. Prüfen und beugen gehören zusammen. Und beugen, das ist ein nicht ganz einfacher Begriff. Manchmal tun wir uns aufgrund unserer eingerosteten Knochen schwer, uns zu beugen und zu bücken. Aber so ist es auch nicht gemeint. Es geht um die Position dem lebendigen Gott gegenüber. Und dazu gibt es einen Bibelvers, den ich uns lese aus 1. Petrus 5, Vers 6, wo der Apostel schreibt, so demütigt, oder wir könnten noch sagen, beugt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Das ist so ein wichtiges Wort, ich lese es uns gleich noch einmal. So beugt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Oben und unten, das ist ein wichtiger Unterschied. Und es muss einem klar sein, wo man selber steht, oben oder unten. Wenn es nichts mehr über dem Menschen gibt, dann ist der Mensch selbst das Oberste und das Höchste, nämlich Gott. Aber dieser Gottesstandpunkt überfordert ihn. Dann muss er ständig selbst alles richten. Und der Gottesstandpunkt oben, ganz oben, steht dem Menschen auch nicht zu. Dagegen gibt es in der Bibel den Gedanken des Reiches Gottes. Damit uns klar wird, was ganz oben ist. Was ist das Reich Gottes? Ich definiere es einmal heute ganz kurz. Reich Gottes, das ist der Traum des Menschen, dass alles am Ende gut ausgehen wird. Und die Verwirklichung dieses Traumes durch den lebendigen Gott. Unsere Geschichte, History, sagt man im Englischen, ist His Story, ist seine Geschichte. Gott sitzt im Regimente. Er leitet das Reich Gottes. Und das Reich Gottes, wir haben es in der Schriftlesung schon gehört, ist zunächst sichtbar. Es ist da und anwesend, erkennbar in dem, was Jesus Christus damals getan hat und was wir bis heute als seine Nachfolger weiterführen. Gleichzeitig ist es aber verborgen, denn es ist noch nicht vollendet. Das Reich Gottes ist erst dann vollendet, wenn Jesus Christus am Ende der Zeit wiedergekommen ist. Und so ist es also gegenwärtig da und gleichzeitig auch zukünftig. Und es zeigt, wer oben steht und wer unten steht. Dazu habe ich 1. Korinther 15, 25 gefunden, wo es von Christus heißt, denn er muss herrschen, bis Gott ihm alle seine Feinde wohin legt? Unter seine Füße. Und in Philipper 2 wird das großartige Heilswerk Christi beschrieben und wird dann hingeführt, zu welchem Zweck das Ganze passiert ist, was Gott in Jesus Christus mit dem Reich Gottes wollte, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Die Knie beugen vor dem, der über allen steht. Da geht es um die Frage auch nach der Macht bei den Begriffen oben und unten. Und bei uns sind zurzeit die Machtverhältnisse ein bisschen verrutscht, um nicht zu sagen unklar. Weniger bei uns direkt, aber in Amerika. Und wir sind diese Woche auch erschüttert worden durch einen Terror in Wien. Und wir haben den Kopf geschüttelt angesichts der Wahlen in Amerika. Der Terror in Wien wurde einem politischen Islam zugeordnet. Dabei ist die Frage, ob es etwas anderes als einen politischen Islam überhaupt gibt. Ich kenne als Zentrum des islamischen Glaubens den Begriff des Tauhid. Was ist damit gemeint? Das ist ein arabisches Wort. Das meint die Einheit und Einzigkeit Gottes. Allah ist einer. Aber von dieser Einheit und Einzigkeit Gottes wird jetzt logischerweise die Einheit von Politik und Religion abgeleitet. Religion ist im Islam niemals nur eine Privatsache. Man kann sich zwar des politischen Islam enthalten, aber man kann das nicht aus dem Koran, aus der Urkunde löschen, und damit gewissermaßen erledigen. Es gibt im Koran keine wirkliche Bremse gegen diese Einheit von Politik und Religion. Ganz anders Jesus. Er hat von seinem Reich anders gesprochen. Er hat gesprochen, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, dann würden meine Diener dafür kämpfen, wenn mein Reich ein weltliches Reich wäre. Aber das tun sie nicht, weil mein Reich kein weltliches Reich ist. Das ist der hauptsächliche Unterschied zwischen den Religionen des Islam und des Christentums. Ja, wenn wir schon bei der Politik sind, dann lasst uns ganz kurz trotz allem, was wir dort an Kopfschütteln zusammengebracht haben, einen Rückblick wagen auf die Wahlen in Amerika. Und ich darf ein paar Thesen dazu formulieren. Politik als Weisheit dieser Welt ist nicht das Wichtigste und steht Gottes Weisheit oft entgegen. Ich glaube, das haben wir in diesen Tagen gesehen. Man wollte uns zwar sagen, Politik ist das Allerwichtigste, aber sie ist nicht das Wichtigste, jedenfalls nicht in der Bibel, und sie steht der Weisheit Gottes oft entgegen. Gott sagt im Propheten Jesaja, Kapitel 55, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Die Politik steht, und das ist jetzt etwas Überraschendes, bedeutungsmäßig unter dem Pastorat. So formuliere ich das heute einmal mit zwei P-Worten. Pastorat ist eigentlich eine katholische Formulierung. meint aber den kirchlichen Dienst, das, was Pfarrer zusammen mit ihren Gemeindegliedern tun. Das ist wichtiger, als was Politiker tun, sagt jedenfalls Christus. In Epheser 1, Vers 23 steht, die Gemeinde, wir könnten auch sagen die Kirche, ist Christi Leib. Und dann geht es weiter, Christus, der alles zur Vollendung führen wird, lebt in ihr, in der Gemeinde, wie? Mit seiner ganzen Fülle. Die Gemeinde ist die Licht- und Salz-Kontrastgesellschaft zu allen irdischen Reichen. Darum kommt die Gemeinde vor dem Gemeinwesen. Und Jesus hat nicht dieser Welt, aber seiner Gemeinde eine Bestandsgarantie gegeben mit den Worten, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Die Politik steht bedeutungsmäßig unter dem Pastorat. Noch eine These zu diesem Punkt. Die Politik löst nie alle Probleme. Das wissen wir. Und das ist auch ganz klar, dass das nicht möglich ist, dass die Politik alle Probleme löst. Und trotzdem behaupten die Politiker es immer irgendwie oder müssen es behaupten. Dagegen lesen wir im Alten Testament, im Psalm 146, den guten Rat, eben weil die Politik nie alle Probleme lösen kann, verlasset euch nicht auf Fürsten. Sie sind Menschen, die können ja nicht helfen. Ich komme zur großen Schwäche der Politik mit einer nächsten These. Politik spaltet Personen und Positionen. In Amerika scheinbar so sehr, dass man sich sorgen muss, dass die gespaltenen Personen und Positionen überhaupt noch einmal zusammenkommen. Dabei steht in Römer 14, gleich in Vers 1, streitet nicht über Meinungen. Aber die Politik kann oft nicht anders, als Personen und Positionen zu spalten. Wenn der eine das behauptet, muss der andere das Gegenteil behaupten. Wohin führt das am Schluss? Die Politik entbehrt sehr der Persönlichkeit. Es gibt Politiker, aber es gibt kaum mehr Persönlichkeiten unter den Politikern. Charakter scheint nicht gefragt zu sein. Es ist nur wichtig, was sie am Ende erreichen. Niemanden interessiert, wie sie das tun, wie sie etwas erreichen. Und deswegen trifft dann manchmal auf Politiker das zu, was schon Prediger 10 sagt. Auch wenn der Tor auf der Straße geht, fehlt es ihm an Verstand. Doch er hält jeden anderen für einen Tor. Und der Tor, der mit Torheit geschlagene, merkt nicht mehr, wie töricht er eigentlich ist. Ich habe euch noch einen Text mitgebracht aus Jesaja 32. Ein Text, auf den ich neu gestoßen bin, der definiert, was ein guter bzw. ein schlechter Politiker ist. Ich lese euch das. Jesaja 32. Bald wird ein König, also ein Politiker, kommen. Und jetzt kommt der Gute. Der gerecht regiert und seine Minister werden dem Recht Geltung verschaffen. Ein guter Politiker wirkt im Sinne der Gerechtigkeit. Nächster Vers. Jeder von ihnen wird dem Volk wohltun. Wie ein windgeschützter Ort bei Stürmen, wie ein Schutzdach bei prasselndem Regen, wie ein Wasserlauf in einer ausgedörrten Gegend, wie der Schatten eines großen Felsen in der Wüste. Ein guter Politiker sorgt für Sicherheit und schafft Zuverlässigkeit. Vers 3, dann werden alle Augen wieder klar sehen und alle Ohren wieder aufmerksam hören. Gute Politik ist gekennzeichnet von Verantwortlichkeit, wenn Politiker wieder auf die Menschen, die ihnen anvertraut sind, hören, ihnen zuhören. Vers 4, die Herzen der Unbesonnenen kommen zur Einsicht und die Zungen der Stotternden können flink und deutlich reden. Gute Politik ist gekennzeichnet von Klarheit, auch der Aussagen, von Verständlichkeit. Dann nennt man, Vers 5, schändliche Dummköpfe nicht mehr vornehm und Schurken nicht mehr ehrlich. Worum geht es in einer guten Politik? Um Wahrheit statt um Verlogenheit. Vers 6. Aus dem Mund eines unverbesserlichen Narren kommt nur Unsinn und aus seinem Herzen nichts als Unheil. Sein Tun ist schändlich und sein Reden beleidigt den Herrn. Den Hungernden gibt er nichts zu essen und den Durstigen nichts zu trinken. Der schlechte Politiker, das ist seine Dummheit. Und Vers 7, ein Schurke benutzt niederträchtige Mittel, um seine hinterlistigen Pläne auszuführen. Mit Lügen bringt er die Armen vor Gericht zu Fall, auch dann, wenn sie im Recht sind. Das ist der Machtmissbrauch und die Falschheit des schlechten Politikers. Und ein Guter, zum Schluss, ein Redlicher macht redliche Pläne und nur für Redliches setzt er sich ein. Das ist die Ehrlichkeit eines guten Politikers. Unter was für Politikern stehen wir? Wie ist überhaupt unsere Position? Lasst mich zum Schluss noch etwas Allgemeines zu diesem Thema beugen, untersagen. Die Bibel beschreibt ja mit großem Ernst die Position des Menschen so, wir stehen unter dem Zorn Gottes. Das ist unser Ausgangspunkt. Wir stehen unter dem Zorn Gottes. Und wir stehen unter einer anderen Wirkmacht, der wir eigentlich nicht entkommen können. Paulus sagt, wir stehen unter dem Gesetz. Wir stehen unter einem Sollen und unter einem Müssen, an dem wir aber immer wieder verzweifeln. Und deswegen ist Paulus so froh über das Evangelium, das uns nämlich dann sagt, im Letzten und eigentlich stehen wir aber unter der Gnade. Unter der Gnade Gottes, die er in Jesus Christus gewirkt hat. Aber das ist jetzt die Frage, unter was stehen wir? Oder noch konkreter, unter welchem Einfluss stehen wir? Unter welchen verschiedenen Einflüssen stehen wir? Das merkt man ja manchmal nicht, wovon man beeinflusst ist. Denkt an einen, der zu viel Alkohol getrunken hat, der merkt nicht den Einfluss dieser Droge und verhält sich entsprechend bewusstlos. Und die Bibel sagt, es gibt jetzt eigentlich nur zwei Positionen. Man kann entweder unter dem Wort stehen, unter dem Wort Gottes, oder unter dem System der Welt stehen. Oder anders gesagt, wir können stehen unter Gott oder unter der Kultur unserer Zeit, unter dem System unserer Zeit, unter dem Denken unserer Zeit. Und das ist sehr stark. Fragen wir uns in verschiedenen Lebensbereichen, welcher Einfluss uns bestimmt. Ist unsere Haltung oder Unterhaltung auch, unser Reden zum Beispiel, unser Geld ausgeben, unser Zeit einteilen, unser Selbstwertgefühl eher von dem bestimmt, was Gott sagt oder was das System, die Kultur, in der wir gerade leben, sagt. Und diese Kultur sagt, promote dich, nimm, was du kriegen kannst, konsumiere so viel wie möglich, hasse deine Feinde. Dinge sind wichtig. Und dagegen steht dann das, was Gottes Wort, was Jesus sagt. Die Ewigkeit ist wichtig. Nicht wie happy du bist, ist wichtig, sondern wie heilig, wie Gott zugeordnet du bist. Du sollst deine Feinde lieben. Das ist eine ganz andere Sichtweise und die Frage ist, wovon sind wir bestimmt? Von Gott oder von der Kultur? Und manchmal ist man so vergiftet vom Zeitgeist, dass man gar nicht mehr merkt, wie weit man von Gott abgedriftet ist. Einer, der da einen eigenen Weg gegangen ist, war ein gewisser Daniel, von dem erzähle ich euch jetzt zum Schluss. Daniel. Er lebte während der Zeit der babylonischen Gefangenschaft Israels. Die Babylonier hatten Israel besiegt und zerstört und die Elite der besten Leute Israels nach Babylon deportiert, um sie dort umzuerziehen und zu babylonischen Beamten zu machen. Und einer davon war Daniel. Hört einmal, was da von ihm geschrieben steht in Daniel 1. Und der König Nebukadnezar sprach zu seinem obersten Kämmerer, er sollte einige von den Israeliten auswählen, und zwar von königlichem Stamm und von edler Herkunft. Junge Leute, die keine Gebrechen hätten, sondern schön, begabt, weise, klug und verständig wären, also fähig an des Königs Hof als gute Politiker, sage ich jetzt und ergänze ich, zu dienen. Und er sollte sie in Schrift und Sprache der Chaldäer unterrichten lassen. Und der König bestimmte, was man ihnen täglich geben sollte von seiner Speise und von dem Wein, den er selbst trank. So sollten sie 3 Jahre erzogen werden und danach vor dem König dienen. Also da sollten die Besten jetzt in Babylon drankommen. Deswegen wurden Daniel und seine Freunde gekidnappt. Und der König Nebukadnezar wollte sie indoktrinieren. Und dann hat er ihre Sprache verändert, ihre Erziehung, ihre Bildung verändert, sogar ihren Namen verändert und ihr Essen verändert. Und das war nicht nur eine Nebensache. Die Speisen des babylonischen Königs waren nämlich regelmäßig vorher heidnischen Göttern geweiht worden. Jedenfalls sollten diese jungen Leute unter die fremde, heidnische, babylonische Kultur gebracht werden. Der König Nebukadnezar wollte sie beeinflussen. Er wusste, wenn ich sie verändere, verändere ich auch ihr Denken. Und ein verändertes Denken führt zu einem veränderten Glauben. Und ein veränderter Glaube führt dann auch zu einem veränderten Verhalten. Wenn mir das gelingt, dann habe ich sie. Und das will im Letzten auch immer wieder der Gegenspieler Gottes, bis heute der Teufel. Der will uns überzeugen von seinen Lügen. Und jetzt, wie hat Daniel reagiert? Nicht halbherzig. Er wusste, Gott treu bleib ich nicht zufällig. In der Hingabe Gottes, da kann ich nicht hineinstolpern. Da rutscht auch keiner hinein in die Gottgefälligkeit. Sondern dazu muss ich etwas tun. Und Daniel war klar, dafür muss ich eine Entscheidung treffen. Ich muss das fix machen, und zwar im Vorhinein. Wie konnte Daniel Gott treu sein, unter Gottes Einfluss bleiben? Ich lese euch Vers 8. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speise und mit seinem Wein nicht unrein machen wollte und bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht unrein machen müsste. Er hat eine eigene Diät erbeten. Und er hat aber, das ist das Entscheidende, vorher eine Entscheidung getroffen. Er hat eine Linie gezogen, gewissermaßen eine rote Linie. Und das war noch nicht die Namensänderung, die der Nebukadnezar bei ihm und seinen Freunden vorgenommen hatte. Das war ja nur etwas Äußerliches, ein aufgesetztes Label. Ihm ging es um die innere Einstellung des Herzens. Und da spürte er am Tisch des Nebukadnezar den Angriff auf den Namen Gottes. Und hat eine grundsätzliche Vorentscheidung getroffen. Damit ich nicht drifte, sondern unter Gott und unter seinem Einfluss bleibe, mache ich da nicht mit. Was hat er getan? Er hat sich gedemütigt, gebeugt unter die gewaltige Hand Gottes. Und er wurde dann auch zu seiner Zeit erhöht, von Gott und für Gott. Und nehmen wir das mit. Auch wir kommen neu unter den Einfluss Gottes. wenn wir uns eine konkrete, neue, praktische Annäherung an Gott vornehmen. Es beschließen in unserem Herzen. Und darin kommt dann zum Ausdruck, was Petrus geschrieben hat. So demütigt beugt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Herr, wir leben in bewegten Zeiten. Wir wissen manchmal nicht, wie wir dir treu bleiben sollen. Wir sind so vielen auch schwierigen Einflüssen ausgesetzt. Wir kennen uns manchmal überhaupt nicht aus. Aber wir kommen zu dir, um uns vor dir zu beugen, damit du uns erhöhst zur rechten Zeit. Hilf auch uns, eine Entscheidung für dich zu treffen, damit wir nicht weiter driften, abtreiben, sondern dir hingegeben sind. Wir bitten dich für die Politik, dass wir sie recht einschätzen können. Und schenke uns noch mehr Politiker, die auch Persönlichkeiten sind. Lass du diese Welt nicht fallen. Danke, dass sie aufgehoben ist und wir auch in deinem guten Erhaltungswillen. Segne unser Volk und Land und bewahre uns in diesen unruhigen Zeiten. Amen.